Oder auch zum Beispiel, Schwangere und Stillende dürfen eigentlich nicht nach 22 Uhr bis 6 Uhr arbeiten, außer mit einer Sondergenehmigung vom Frauenarzt oder Frauenärztin.
Das heißt, dieses Klischee oder auch was man oft sagt, so, ah, sie ist Mutter, oh, sie ist bestimmt total abgelenkt und sie hat keine Zeit und sie kriegt da nichts hin. Nee, ich glaube, wir sind sogar vielleicht manchmal ein Stück organisierter und effektiver, weil wir müssen im Prinzip ein kleines Logistikunternehmen halten zu Hause. Also es ist eine permanente Organisation wie eine Dispo-Gestaltung oder Drehplanung, was hier eigentlich wer wo wann macht.
Indie-Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
Hey, hallo, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Indie-Film-Talk-Podcast. Mein Name ist Susanne und wir sprechen hier natürlich wie immer über verschiedene Erfahrungswerte mit Filmschaffenden, die direkt in der Branche natürlich aktiv sind und ihre Ideen und Tipps, Erfahrungen mit euch teilen. Heute sprechen wir über den Leitfaden für familienfreundliches Produzieren, welchen Lotta Ruf und Maritza Gras auf den Weg gebracht haben. Das war sozusagen ihre Masterarbeit, weil sie dachten, hey, wir wollen mal was ganz Praktisches mit in die Branche hineinbringen. Nicht nur eine wissenschaftliche Arbeit mit über 200 Seiten, die sich auch wirklich dezidiert mit Studien auseinandersetzt. Was gibt es weltweit überhaupt für verschiedene Methoden und Modelle, die familienfreundliches Produzieren schon ausführen, sondern wir wollen auch einen knackigen 20-seitigen Leitfaden kreieren, den wir direkt den Produzentinnen an die Hand geben können und welche sich natürlich auch andere aus dem Filmbereich anschauen können, um das vielleicht als Anregung in die nächste Produktion mit reinzunehmen. Die beiden sind selbst Produzentinnen und haben auch Erfahrungen gemacht mit familienfreundlichen Drehen und zum Beispiel Maritza ist selbst Mama und hat auch geschaut, was braucht es denn eigentlich von der Seite, um sowas möglich zu machen. Und ihr werdet sicherlich euch schon vorstellen können, ein großer Schlüsselgedanke oder eine wichtige Erkenntnis ist, ja, jeder muss irgendwo die Extrameile gehen, damit familienfreundliches Produzieren möglich ist. Und nein, man kann nicht direkt sagen oder jein, dass familienfreundliches Drehen per se immer teurer ist. Es bleibt dabei, auch mit einem Blick in die Zukunft zu investieren und zu sagen, auch wenn es jetzt die extra Meile ist, die wir gehen und es am Anfang natürlich erst alles immer ziemlich kompliziert ist, bevor es einfacher wird, lohnt es sich, denn die Branche braucht Kräfte, Fachkräfte, diverse Fachkräfte. Wir brauchen auch Frauen am Set. Wir wollen ausgeglichen am Set vor und hinter der Kamera arbeiten, um eben alle Perspektiven auch zu erzählen in den Geschichten, die wir produzieren. Einen kleinen Vorgeschmack, den ich euch mitgeben möchte, von den Sachen, die ich super spannend fand, was die beiden machen und wie sie das lösen, sind ganz, ganz, ganz kleine Sache, die weniger mit familienfreundlichem Drehen zu tun hat, sondern eigentlich viel mehr mit wertschätzender Kommunikation. Und zwar haben sie gesagt, also einmal, wir haben eine Awareness Box, ich glaube früher hieß das Kummerkasten, haben wir installiert, kostet 0 Euro, hat total gut funktioniert und sie haben jede Woche in ihrem Newsletter an die Crew, beziehungsweise da, wo dann auch die Dispo rausging, jede Woche nochmal ganz dezidiert daran erinnert, wenn irgendwas ist, kommt zu uns, nutzt die Awareness Box. Also haben ihr Versprechen vom anfänglichen Warm-up, wo es dann halt häufig so heißt, wenn etwas ist, kommt jederzeit zu uns, wir sind alle ansprechbar, haben sie das differenzierter gemacht und haben jede Woche daran erinnert und sie hatten auch eben eine Person, die für besondere Dinge nochmal angesprochen werden kann, also haben da auch wirklich gesagt, zu wem man kommen kann mit Problemen und gleichzeitig auch, dass die Türen offen sind für Feedback in den verschiedensten Kanälen und das fand ich auch nochmal richtig, richtig wertvoll zu hören. Jede Woche ein Reminder im Newsletter, kommt jederzeit zu uns, wenn was ist oder nutzt die Awareness Box. Smart. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf das Gespräch mit den beiden, Lotte und Maritza, und ich wünsche euch viel Spaß. Ihr sitzt hier vor mir, wir sind uns digital zugeschaltet. Ich habe schon gehört, die Nächte waren gut, man kann durchschlafen. Und ihr habt ein wichtiges Thema mitgebracht, nämlich familienfreundliches Drehen. Lotte und Maritza, ihr habt euch damit extrem auseinandergesetzt, nicht nur wissenschaftlich, sondern wirklich at his best, als praktische Angelegenheit habt ihr das mit ans Filmset genommen. Erstmal, hallo Lotte Ruf, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Und Maritza Gras, hallo.
Danke, ebenfalls.
Eine unserer beliebtesten Fragen, wie seid ihr eigentlich zum Film gekommen? Lotte, war es die Mama mit dem Fotoapparat oder war es ein Film, der dich super beeindruckt hat oder was ganz anderes?
Ich bin zum Film gekommen, da war ich glaube ich 13 oder 14 Jahre alt und über Umwege bin ich an eine Videokamera gekommen, auch eine, die so für eine 14-Jährige total überdimensioniert war, weil mein Vater mal in der Filmwerkstatt Düsseldorf gearbeitet hat. Und ich mich da quasi ins Techniklager verlaufen habe und dann einfach sehr spontan mit dieser Kamera einfach angefangen habe, irgendwas zu machen und habe, glaube ich, den Weg eines Briefs zum Briefkasten oder sowas innerhalb von 20 Minuten so sehr experimentell verfilmt und hatte totalen Spaß daran und war so, oh, ich will das weitermachen und habe mir mit zwei Freunden zusammen dann einen Märchenfilm ausgedacht, den wir über mehrere Wochenenden tatsächlich auch fast fertig gefilmt haben. Die Endszene haben wir nie gemacht. Aber so fing das Ganze bei mir an. Ja, dann war ich in der Filmwerkstatt Düsseldorf im Jugendclub. Damit haben wir 24 Hours a Take gegründet, ein 24-Stunden-Videowettbewerb, den wir 10 Jahre lang gemacht haben. Und das war so diese Phase, wo man dann so Abi macht und alle sind so, oh Gott, was mache ich jetzt? Und ich war so, ja, ich mache das, was ich die letzten Jahre auch schon mache, einfach weiter. Und habe dann die große Runde gemacht, mich an allen Filmhochschulen zu bewerben, wurde überall abgelehnt und bin dann an der FH Dortmund im Fachbereich Design gelandet. Habe dort Film und Sound studiert, dort meinen jetzigen Geschäftspartner auch kennengelernt und bin dann für den Master nach Babelsberg. Und jetzt bin ich hier beim Indie Film Talk.
Ja, so entstehen die Geschichten. Irgendwann landen sie bei uns dann vom Mikrofon. Maritza, wie war das bei dir? Auch im Teenageralter, früher oder vielleicht sehr viel später?
Tatsächlich auch im Teenageralter, ich glaube eher so mit 15, 16. Und zwar war es so, dass ich mit meiner besten Freundin, wir haben immer gern so Musikvideos aufgenommen. Also wir waren so ein bisschen Gothic-Emo, muss ich dazu sagen. Es war so ein Ding. Und wir haben dann irgendwie ja wirklich so einfach quasi zu Liedern, die wir gerne mochten, Musikvideos aufgenommen und auch zusammengeschnitten. Irgendwie im Klo an der Schule, in der Badewanne. Ist auch immer so ein bisschen düster. Und so. Das war, glaube ich, so der erste filmische Berührungspunkt und es hat einfach total Spaß gemacht, weil das einfach so praktisch war und wie so die Gewerke oder ne, das Schneiden, die Kamera und alles so miteinander sich verknüpft. Und dann war es so, dass ich aber tatsächlich selber bei ganz medienskeptischen oder fremden Eltern aufgewachsen bin. Also wir hatten keinen Fernseher zu Hause. Das heißt, es war auch immer ein hoher Drang, wenn ich bei Freundinnen war, wollte ich immer nur Fernseher schauen. Und als ich dann mein erstes Taschengeld verdient hatte, habe ich mir dann meinen eigenen Fernseher mit DVD-Player gekauft und ganz viele DVDs. Und da habe ich meine ersten Filme dann geguckt, tatsächlich mit 15, 16. Und was mich dann irgendwann immer mehr fasziniert hat, war eigentlich dieses ganze Behind-the-Scenes-Material. Also die ganze Entstehungsgeschichte zu sehen, wie wurde ein Film gemacht, wie viele Departments sind darin involviert, was ist das für ein kreativer und auch gleichzeitig komplexer Prozess. Also es hat mich einfach so fasziniert, auf welche Art und Weise man irgendwie Geschichten erzählen und Menschen berühren kann. Da hat sich so ein bisschen so der Funke eingepflanzt. Und dann war es aber so, dass ich erstmal nach dem Studium so ein bisschen durch die Welt gereist bin. Ich war auch beim Entwicklungshilfeprojekt in Äthiopien und habe mich dann auch lange nicht damit beschäftigt, weil ich auch dachte, oh, diese Welt ist sehr, sehr weit weg von der Realität, wo ich herkomme. So, das würde man ja eh nicht schaffen. Oder wie sind da überhaupt die Zugänge? Also auch nochmal so ein ganz interessanter Punkt. Ich hatte einfach keine Ahnung, wie kommt man zum Film. Und dann habe ich Kulturwissenschaften studiert und Medienwissenschaften und hatte darüber dann wieder andere filmbegeisterte Menschen kennengelernt. Und dann haben wir angefangen, unsere ersten Kurzfilme zusammen zu drehen. Und dann wurde der Wunsch irgendwann einfach immer dringlicher, okay, wenn du jetzt nach diesem Studium dich immer noch weiter davor drückst, dann lass es einfach oder bewirb dich jetzt einfach mal auch für eine Filmschule. Und dann habe ich mich in Babelsberg beworben. Und dann hat es geklappt. Also dann hat sich nach sehr langer Zeit, wo sich auch schon so ein bisschen eine große Sehnsucht und Wunsch aufgedrängt haben, das dann irgendwann eingelöst. Und auch in dem Studium dem Kulturwissenschaftsstudium davor, also genau in der Zeit habe ich dann auch schon so an verschiedenen Sets dann doch irgendwie Einblicke bekommen. Also es hat sich dann nach und nach eingelöst, zu wissen, wie man vielleicht da reinkommt. Aber es war dann immer der Punkt, okay, du musst einfach irgendwo studieren, weil ansonsten ist der Weg einfach trotzdem zu hart und zu unmöglich. Genau.
So unterschiedlich können die Wege sein. Ihr habt einen Leitfaden auf den Weg gebracht, der gerade für Produzentinnen interessant ist, um familienfreundliches Drehen zu unterstützen und machbar und möglich zu machen, dass das mal hier beginnt in der Filmbranche. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Wir haben beide an der Filmuni Babelsberg im Master Produktion studiert und haben uns unabhängig voneinander mit Familienvereinbarkeit in der Filmbranche schon beschäftigt. Und ich hatte irgendwann überlegt, ob das nicht ein gutes Thema für meine Abschlussarbeit wäre. Und dann hat ein Kommilitone mir erzählt, dass Maritza genau den gleichen Gedanken hatte. Da kannten wir uns eigentlich nur so vom Mal auf dem Gang oder so vom Hörensagen. Und dieser Kommilitone hat uns dann mal connected und wir haben uns ausgetauscht und haben festgestellt, wir wollen eigentlich genau das Gleiche machen, dann lass es uns doch zusammen machen. Und so haben wir dann unsere Abschlussarbeit zusammengeschrieben.
Maritza, erinnerst du dich noch an den Moment und weißt du noch, was du dachtest? Sagst du, ja, genau das Thema, ich habe jemanden gesucht. Oder wie kam das bei dir an?
Ich erinnere mich, wir sind zu einer Teampremiere gegangen von einem gemeinsamen Kommilitonen. Und dann kam das Thema durch den vermittelnden Kommilitonen mehr oder weniger auf. Und das war erstmal total toll zu hören, dass quasi das Interesse einfach auch schon da ist, auch jetzt nicht nur bei mir selbst, sondern eben auch bei meinen Mitmenschen. Und deswegen dachten wir uns so auch, wir hatten verschiedene Gedanken dazu, oder was uns auch wichtig war, nämlich, dass wir nicht nur eine Masterarbeit schreiben, damit wir jetzt endlich mal unsere wissenschaftliche Arbeit geschrieben haben, damit wir jetzt mal abgeschlossen haben formal, sondern wir wollten irgendwie auch einen Mehrwert haben, der uns auch sozusagen daran hängt oder irgendwie ermutigt oder irgendwie auch die Kraft gibt und die Leidenschaft gibt, sozusagen das Ding doch durchzuziehen. Und dann dachten wir auch so, okay, gemeinsam, da können wir uns immer so gegenseitig anspornen. Und das hat tatsächlich auch immer sehr gut geklappt bis zum Ende. Also wir waren einfach, glaube ich, sehr gut organisiert, kann man sagen. Und das hat aber sehr geholfen, eben das zu zweit zu machen. Genau. Und eben mit dem Ziel oder mit dem Wunsch, damit noch etwas mehr bewirken zu können, als nur eine Arbeit, die dann in der Schublade verschwindet.
200 Seiten dick ist natürlich die Abschlussarbeit, in der viele Gespräche eingeflossen sind, viele Daten und Fakten über unsere derzeitige Filmbranche, und ihr habt sozusagen eine Leitversion, eine ganz konzentrierte Version als Leitfaden rausgegeben, die sehr viel weniger Seiten umfasst und wirklich stichpunktartig auf den Punkt bringt, was es da eigentlich gibt. Was mich besonders aber gepackt hat, wenn man sich wirklich diese 200 Seiten anschaut, ist, glaube ich, einer der ersten Zitate, die ihr mit eingewoben habt als Opener, nämlich: Wenn du arbeitest, bin ich alleinerziehend.
Ich kriege jedes Mal Gänsehaut bei diesem Satz, auch jetzt wieder. Das war, glaube ich, das allererste Interview, was wir für die Masterarbeit geführt haben, weil wir haben, wir haben einen Aufruf über Instagram gestartet, dass wir eben Leute aus der Filmbranche suchen, aus allen Gewerken, die halt Familie haben und die eben da mit uns drüber reden wollen, anonym. Die Namen der Leute sind jetzt nicht in unserer Masterarbeit. Wir wissen natürlich, wer es ist. Und das war uns auch sehr wichtig, dass wir da alle Gewerke abdecken und auch nicht nur Head of Departments. Dieses Zitat stammt von einem Beleuchter, der eben auch ein kleines Kind hat. Und das hat eben seine Ex-Partnerin, damals Partnerin, zu ihm gesagt. Und das war auch so ungefähr sozusagen unser Intro in diese Interviews. Und ich weiß noch, wie wir so beide so da saßen, so, okay, cool. Und ich glaube, es hat uns auch nochmal sehr motiviert, so, oh, wir machen hier wirklich was, was vielleicht einen Impact haben könnte und was es auch irgendwie braucht. Ja, weil das eben zum Teil schon wirklich Leidensgeschichten waren, die Leute uns da erzählt haben. Und zwischendurch hat es bei manchen auch so was Therapeutisches, dass die mal so alles einfach rausgelassen haben und wir manchmal wirklich da saßen und einfach schlucken mussten. Und dann irgendwie hat man so diesen wissenschaftlich erarbeiteten Fragekatalog und ist so, oh, eigentlich will ich aber denen nur sagen, wie leid es mir tut, was sie durchmachen mussten. Das war sehr, sehr herausfordernd. Und ja, dieses Zitat war so der Start da rein und fasst eigentlich halt die ganze Problematik perfekt zusammen.
Das bringt es auf einen Punkt. Maritza, was geht in deinem Kopf vor, wenn du dieses Zitat nochmal so hörst?
Also mir geht es da ähnlich wie Lotte. Das ist einfach ziemlich ergreifend und auch erschütternd. Und interessanterweise hat aber eine andere Person in einem etwas später kommenden Interview genau denselben Satz gesagt, aber aus ihrer eigenen Perspektive. Also es ist wirklich quasi, kann man sagen, durch die Bank weg oder flächendeckend. Ich kenne auch wirklich kaum Personen, denen es nicht vielleicht ähnlich geht. Das ist einfach ein strukturelles Problem oder Nerv, den wir da treffen, auch mit dieser Arbeit, die sich auch wirklich in diesem Satz, in diesem Zitat einfach in aller Essenz bündelt. Genau.
An sich ist Deutschland im internationalen Vergleich, wenn es um Familienfreundlichkeit geht, auf Platz 6, zumindest nach der UNICEF-Studie Are the World's Richest Countries Family Friendly von 2019, die ihr auch in eurer Studie mitnutzt. Gleichzeitig, muss man sagen, wenn man jetzt nochmal auf die Filmbranche guckt, was kommen da nochmal für Besonderheiten hinzu? Kann man sagen, da sind wir auch Platz 6? Das ist ja immer noch Luft nach oben zu Platz 1 oder was ist hier nochmal spezieller?
Ja, ich glaube, was die Filmbranche so auszeichnet und eben, das ist dann auch gleichzeitig sozusagen daran, wo wir arbeiten müssen, ist tatsächlich, es ist einfach eine projektbezogene Arbeit. Also es gibt sehr, sehr lange Prozesse erstmal von Seiten der Produktion, ein Projekt zu finanzieren. Das ist nicht planbar. Wenn es denn soweit ist, geht es sehr, sehr gebündelt und auch relativ Schlag auf Schlag sozusagen ab. Und das bedeutet, dass einfach in einem sehr komprimierten Zeitraum sehr viel geleistet wird. Und wir kennen das ja auch schon von Stimmen aus der Branche. Also es ist einfach eine Nichtplanbarkeit, es sind extrem lange Arbeitszeiten, es ist eben nicht vereinbar oder wirklich kaum vereinbar, eigentlich sagen wir mal gar nicht vereinbar, mit dem Familienleben oder mit dem Privatleben. Das hat auch die FFA-Studie aus 2017, deutlich gesagt. Da wurden Filmschaffende auch befragt und wirklich der Punkt, der am wenigsten Punkte bekommen hat, war das Thema Familienfreundlichkeit. Da stehen wir.
Nur 1% nehmen die Branche als familienfreundlich wahr, sagte die FFA 2017, hat sie festgestellt. Genau. Lotte, du wolltest gerade noch was ergänzen.
Ja, was auch, glaube ich, ein großes Problem ist, durch diese projektbezogenes Arbeiten hat man ja eigentlich bei jedem Film ein komplett neues Team und eine neue Infrastruktur, meist auch einen neuen Ort. Also es ist eben auch oft sehr viel so improvisiert und man greift nicht so auf ein etabliertes System zurück oder auf eine Infrastruktur, die da ist, wie jetzt eben. Also man hört es ja oft, dass irgendwie große Firmen haben dann eine betriebsinterne Kita oder sowas. Das funktioniert natürlich bei Filmproduktionen, wo Leute halt nur 6 Wochen arbeiten, funktioniert sowas halt nicht. Und es ist eben auch oft dieses, Leute kommen mal nur für eine Woche dazu, für ein paar Tage. Also es ist eben auch so, es gibt sehr viel Fluktuation. Und das eben unter einem extremen Zeit- und Gelddruck. Und da setzt sich dann eben keiner hin und fragt so, sag mal, wie geht's deinem Kind eigentlich? Was können wir tun? Und das ist eigentlich ein ganz, ganz großes Problem, dass man eben immer zu wenig Zeit hat und dass es dann so schnell, schnell, schnell gehen muss.
Ja, also gerade bei den Kinoreiseproduktionen, die oft nämlich auch Reiseproduktionen sind, ist das dann eben nochmal verstärkt. Also da treten wir dann nicht nur an einem Ort, wo man aber auch eben permanent Motive wechselt und alles ist ständig anders und eben nicht ein Arbeitsplatz, sondern dann reist man gegebenenfalls auch nochmal durchs Land oder sogar ins Ausland. Oder weil der Dreh sich natürlich an die äußeren Gegebenheiten noch anpassen muss teilweise, ne, dann ist das Wetter schlecht, dann muss alles verschoben werden oder es wird umgestellt. Also es ist einfach sehr, sehr schwierig planbar.
Wenn man total unfair wäre, würde man sagen, dann müssen sich halt Menschen mit Kindern umschauen, dass sie nur bei Serien dabei sein können, wo man sowas eher etablieren kann, weil man im Studio dreht, weil sozusagen die Rundum-Situationen planbarer sind. Aber dadurch würde man natürlich total viel Ressourcen verschenken, total viel Power von Menschen, die eben ihre Erfahrungen mit ins Set bringen und würde sich auch verschließen. Und das gerade bei einem Fachkräftemangel als zusätzliche Facette wäre das natürlich alles andere als sinnvoll, gerade wenn wenn es um die Zukunft der Filmbranche geht.
Absolut.
Was habt ihr entdeckt? Was waren die jeweiligen Punkte, wo ihr gesagt habt, das kennt man eigentlich schon und das kann man auch wunderbar hier in der Filmbranche implementieren, um Drehen familienfreundlicher zu gestalten? Was habt ihr für Formate entdeckt?
Ich glaube, die erste Erkenntnis war wie immer, jeder Film ist unterschiedlich und es gibt nicht Schema F, was man jetzt auf jeden Dreh anwenden kann und dann ist es eine tolle familienfreundliche Produktion, sondern es ist sehr, sehr individuell auf das Team und auf das Projekt angepasst. Genau, aber wir haben in unserem Leitfaden, das haben wir so nach Kapiteln strukturiert und da haben wir zum Beispiel einmal eben das Thema Arbeiten, also verschiedene Arbeitszeitmodelle, die man ermöglichen kann. Dann das Thema Kinderbetreuung, eben nicht nur für die darstellenden Kinder, sondern für die Kinder der Crewmitglieder. Was man da zu beachten hat. Und dann das Thema Awareness, also was kann man für Eltern, für Schwangere tun, dass man überhaupt sich einfach mit dem Thema mal beschäftigt und auch für ein gutes Arbeitsklima sorgt, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber in dieser Branche leider das auch nicht der Fall ist. Und dann haben wir noch so ein als Abschluss die rechtlichen Grundlagen, weil wir auch so in den Gesprächen gemerkt haben, also weder in der Produktion noch bei den Betroffenen, viele wissen gar nicht, was eben ihre Rechte als Schwangere, als Eltern sind. Das Mutterschutzgesetz, jetzt den Gesetzestext zu lesen, macht jetzt auch nicht so viel Spaß. Deshalb haben wir das mal so grob zusammengefasst und runtergebrochen.
Was waren da so Erkenntnisse? Was wussten vielleicht auch die jetzt inzwischen Mütter oder Väter, was eigentlich wichtig gewesen wäre in der Zeit entweder der Schwangerschaft oder auch danach? Was sind so Punkte, wo ihr gemerkt habt, das ist gar nicht klar, das müsste man eigentlich weiter hervorheben?
Ja, zum Beispiel, wenn man stillt, hat man an einem 8-Stunden Arbeitstag eine Stunde zusätzliche Pause als Anspruch, um eben zu stillen. Wo dann natürlich direkt die Frage kommt, okay, Drehtage sind selten 8 Stunden lang, was ist danach? Da sind es dann mindestens 2x45 Minuten, wenn es eben mehr als 8 Stunden Arbeit sind. Oder auch zum Beispiel Schwangere und Stillende dürfen eigentlich nicht nach 22 Uhr bis 6 Uhr arbeiten, außer mit einer Sondergenehmigung vom Frauenarzt oder Frauenärztin. Auch da sind die Arbeitszeiten eben reguliert. Und das Allerwichtigste, das wissen Gott sei Dank relativ viele, aber Schwangere haben einen Kündigungsschutz. Also wenn jemand schwanger ist, darf man die Person nicht rauswerfen von wirklich dem ersten Moment der Schwangerschaft bis 4 Monate nach der Entbindung. Genau, kann man nicht gekündigt werden.
Mit oder ohne Wissen des jeweiligen Arbeit- oder Auftraggebers? Weißt du das?
Ja, man muss es, glaube ich, schon sagen. Also
Weil man hat ja sozusagen diese ersten 3 Monate, wo das durchaus nicht fällt oder man es noch nicht kommuniziert.
Genau.
In der Zeit kann ja auch eine Kündigung stattfinden, aber es muss sozusagen klar, transparent kommuniziert sein und dann fällt dieser Kündigungsschutz auf.
Genau, also wenn jetzt der Arbeitgeber es nicht weiß und aus einem anderen Grund kündigen würde, dann wäre das halt der Moment zu sagen, übrigens, ich bin schwanger, du darfst mich nicht kündigen. Dann darf er es auch wirklich nicht. Ja, wenn er es nicht weiß, das wäre, glaube ich, dann ein juristischer. Also das müsste man dann genau.
Müsste man nochmal im Detail klären. Beim Stillen auch total spannend, dass man eben ja eigentlich diese 2x45 Minuten in seinen 8 Stunden Arbeitszeit hat. Gleichzeitig dann natürlich auch die Absprache brauchen, weil natürlich der Körper stillen heißt ja hier auch abpumpen. Mhm. Also wenn das Kind nicht direkt vor Ort ist, dass man die Möglichkeit hat abzupumpen mitten im Raum, der einem die Ruhe bietet und gegebenenfalls auch einen Kühlschrank, dass man da die Möglichkeit hat abzupumpen, um das gleich auch zu verwerten. Natürlich alles in allem erstmal wieder eine große, einen großen Input an Kommunikation von beiden Seiten oder eine große Bereitschaft, die da stattfinden muss. Ihr habt zum Beispiel auch sowas wie die 4-Tage-Woche aufgeschlüsselt, wie das aussehen kann oder eben das Jobsharing. Könnt ihr da mal reinzoomen? Was bedeutet es denn, eine 4-Tage-Woche zu ermöglichen für jemanden, der eben zu Hause Care-Arbeit leistet? Wie würde das aussehen in der Produktion? Was muss man beachten?
Da gibt es auch verschiedene Modelle, was es jetzt immer häufiger gibt, dass komplette Drehs wirklich in der 4-Tage-Woche gemacht werden. Also dass man wirklich sagt, man dreht nur Montag bis Donnerstag und Freitag ist frei. da gibt es dann verschiedene Herausforderungen. Bei den Produktionen, die wir jetzt auch uns angeschaut haben, war es eben meist so, dass die Leute dann halt auch nur 4 Tage vergütet bekommen haben, was mit dem aktuellen Tarifvertrag dann wieder kompliziert wird, aber auf jeden Fall machbar ist. Was da auch eine Herausforderung ist, dass es für die Departments wie Szenenbild oder Produktion ist es eigentlich schwierig anwendbar. Allerdings entlastet es die Gesamtwoche sehr, dadurch, dass es sozusagen diesen einen Tag gibt, wo nicht gedreht wird, wo aber vorbereitet werden kann, wo es Zeit gibt für Besprechungen, die dann halt nicht noch nach dem 10-Stunden-Drehtag stattfinden müssen oder in der Mittagspause schnell, sondern dass man da eben einfach eine Entlastung der Gesamtwoche hat. Dadurch machen diese Gewerke auch deutlich weniger Überstunden. Und man hat natürlich auch so ein bisschen nochmal einen Puffer drin, dass wenn irgendwas schief geht, hat man da schon ein bisschen Ausweichszeitraum. Und natürlich hat das Team einfach mehr Zeit für Familie, für Privatleben und eben sozusagen immer dieses lange Wochenende in Anführungszeichen.
Genau, es gibt ja oft den 6. Tag, von dem man auch spricht. Und der wird zumindest dann etwas entschärft für die meisten Gewerke. Also zumindest für die, die wirklich am Set oder am Drehort sind und für die dann bei Drehschluss auch wirklich Schluss ist sozusagen. Das heißt, es hat auf jeden Fall schon einen deutlichen Impact. Und das war auch sozusagen das Stimmungsbild, was wir bekommen haben von Menschen, die wir interviewt haben, die in diesen Strukturen auch schon gearbeitet haben.
Ihr habt da auch ganz klar im Leitfaden formuliert oder mit angeregt, klar, am wertvollsten wäre es, eine 4-Tage-Woche zu organisieren, wenn die Crew selbst natürlich in der Stadt lebt, wo auch der Dreh stattfindet. Das ist sozusagen die einfachste Möglichkeit, das anzuwenden. Oder wenn es nur eine geringe Distanz gibt zum jeweiligen Drehort. Bei einer Reiseproduktion sollte man eine 6-Tage-Woche anstreben, also dass man dann sagt, man hat beispielsweise, also dass man die Gesamtlänge der Abwesenheit verkürzt oder die Woche Montag bis Donnerstag dreht und darauf folgend dann Dienstag bis Freitag, sodass 4 Tage frei sind, sodass man das eben arrangiert. Auch hier wieder natürlich eine große Form der Kommunikation und Organisation. Ihr habt auch mitunter geschrieben oder mit angemerkt, dass es eigentlich nie für Regie, Produktion und Szenenbild anwendbar ist. Könnt ihr nochmal spezifizieren, warum?
Ja, das ist, also die Gewerke Regie, Produktion, Szenenbild, die sind ja nicht so, oder deren Arbeit ist nicht so sehr an die Dispo gebunden. Also da hört die Arbeit nicht mit Drehschluss auf und fängt auch nicht mit Drehstart an, sondern das ist ja mehr sowas, ja, über den ganzen Dreh übergreifendes. Und was auch dazu führt, dass es eben während der Dreharbeiten eigentlich immer eine große Doppelbelastung gibt, weil man halt das Set im Auge haben muss, aber eigentlich auch schon das Set von nächster Woche im Auge haben muss. Und deshalb ist es hier eben schwierig, da zu sagen, okay, diese Gewerke haben jetzt komplett 3 Tage frei. Dafür kann man eben sagen, es gibt diesen einen Tag, wo der Rest der Crew nicht arbeitet, wo die eben die Ruhe und die Zeit haben, die nächste Woche vorzubereiten und dadurch halt weniger Überstunden an den Drehtagen machen, womit diese dann etwas familienvereinbarer sind und eben dieser 5. Tag, den sie als einziges haben, dann halt auch ein 8-Stunden- und nicht ein 10-12-Stunden-Tag gut sein kann. Aber zum Beispiel jetzt, ja, aus Produktionssicht, man kann ein Produktionsbüro nicht einen Werktag nicht besetzen, weil man muss erreichbar sein für MotivgeberInnen, für Dienstleistungen und so. Da kann man nicht sagen, nee, freitags kann hier bitte keiner anrufen. Dafür ist so ein Dreh auch, also dafür geht das alles viel zu schnell. Manchmal muss man ja Dinge einfach für den nächsten Tag organisieren. Wenn man dann einen Tag off ist, dann bricht es irgendwie wieder in sich zusammen. Und also gerade das Produktionsbüro ist ja einfach die Anlaufstelle für alle Leute. Und dann zu sagen, nee, an einem normalen Werktag sind wir nicht erreichbar, funktioniert leider nicht.
Mhm. Aber das Gute ist dann trotzdem, dass es auch da trotzdem eine Entlastung für die Produktion ist, weil man quasi zumindest nicht mehr die Anrufe oder die Kommunikation mit dem Set hat, weil das dreht ja nicht sozusagen, sondern hat dann quasi nur die Kommunikation nach außen oder kann auch wirklich einfach mal Dinge abarbeiten, die sonst einfach hinten runterfallen oder dann irgendwie nach Drehende erst gemacht werden, weil einfach zu viele Feuer vielleicht auch teilweise brennen. Deswegen ist es trotzdem irgendwie auch von Vorteil sozusagen.
Mhm. Bei der Viertageswoche, von der wir jetzt gesprochen haben, versucht man schon, die ganze Produktion in diese Viertagewoche zu geben. Ist das richtig? Oder guckt man da auf die jeweiligen Personen, die diese Viertagewoche brauchen, denen das zu ermöglichen? Also versteht ihr, was ich meine? Also guckt man, dass die ganze Produktion eine Viertageswoche ist, oder schaut man, wer braucht die Viertageswoche und die können das differenziert wahrnehmen?
Also geht beides. Es gibt viele Produktionen, die es jetzt wirklich gemacht haben, dass sie wirklich nur 4 Tage drehen und dann eben die ganze Crew eine 4-Tage-Woche hat. Und die Leute, die wir dazu befragt haben, haben auch gesagt, dass alle Leute, die sie angefragt haben, als Crewmitglieder begeistert waren und so waren, so, was, das gibt's, ja, mache ich sofort mit. Auch wenn es eben ja quasi eine geringere Wochengage gibt, dafür aber eben auch eine geringere Arbeitszeit pro Woche. Und was es halt auch gibt, wenn man sagt, okay, einzelne Personen brauchen oder können eben nicht eine volle Arbeitswoche leisten, das wäre dann das Jobsharing-Modell. Genau, das ist sozusagen der nächste Punkt in unserem Leitfaden. Das ist eben mehr auf einzelne Positionen oder einzelne Menschen bezogen, dass man sagt, eine Position wird einfach von 2 Leuten besetzt und man arbeitet dann zum Beispiel je 30 Stunden die Woche, was den aus Produktionssicht positiven Effekt hat. Man hat quasi 60 Arbeitsstunden auf einer Position, ohne dass man Überstunden generiert. Und die Leute können dann eben sich das zum Beispiel aufteilen und sagen, der eine macht Montag bis Mittwoch, der andere macht Donnerstag, Freitag. Oder man sagt, eine Person ist vormittags da, die andere übernimmt die Nachmittagsschicht. Je nachdem eben, wie es auch mit dem privaten Terminkalender, mit Kita-Zeiten und so weiter funktioniert. Und dass man da einfach die Arbeitszeit pro Person halt dadurch verringert, aber die Arbeitszeit am Set eigentlich dieselbe bleibt.
Ist es sinnvoll, bei dem Jobsharing tatsächlich 2 Personen zu suchen, die familienfreundlich bedient werden wollen? Also wenn man quasi eine Person hat, die sagt, ich arbeite vormittags, denn nachmittags muss ich mein Kind abholen, und die 2. Person, die die Stelle mitbesetzt, könnte aber eigentlich auch Vollzeit arbeiten, weil sie niemanden jetzt hat, für die Care-Arbeit geleistet werden muss. Also würdet ihr sagen, es macht Sinn, die Jobsharing-Stelle mit 2 Personen zu besetzen, die durchaus auch ein Kind zu Hause haben?
Würde ich sagen, ist eine individuelle Frage, je nachdem, wer dann so vor einem sitzt. Weil es natürlich, wenn man ein Kind hat, dann zu sagen, ich arbeite nachmittags bis in die Nacht hinein, je nach Alter des Kindes natürlich auch wieder ungünstig ist.
Ja.
Aber also es merkt man auch einfach in Gesprächen, viele haben auch einfach keine Lust, 60 Stunden zu arbeiten die Woche, was ich sehr verständlich finde. Also habe ich auch nicht, muss ich so sagen. Und dass viele das auch einfach ja als Möglichkeit sehen, also auch wenn sie vielleicht keine Familie haben, aber auch ein bisschen Privatleben parallel zum Dreh zu haben.
Ja.
Und dass das eigentlich sehr gut angenommen wird.
Es findet ja auch ein sehr großes Umdenken statt in der Branche, was du ja auch gerade angesprochen hast. Die neue Generation, die auch gerade nachkommt, ist da viel mehr bedacht, auch das besser auszubalancieren, was die Arbeitszeit und was die private Zeit angeht, das auch eben besser zu vereinen, denn es da auch klare Grenzen gibt und Zeit, in denen man eben nicht arbeitet. Wir haben jetzt über 2 Möglichkeiten gesprochen, die 4-Tage-Woche, das Jobsharing. Dann gibt es natürlich noch solche Punkte wie ganz klar Homeoffice zu ermöglichen, bei der Vorproduktion insbesondere natürlich und bei der Postproduktion. Aber es gibt auch das Thema Babys und Kleinkinder am Set oder Team mit Kita-Kindern oder Schulkindern, da das Drehen möglich zu machen. Was habt ihr da herausgefunden, Maritza?
Genau, das ist, da haben wir verschiedene, das ein bisschen in Kapitel aufgeteilt, weil es gibt eben sozusagen einmal die Kinder, die noch nicht in der Kita sind und noch nicht in der Schule sind. Da ist es so, dass, genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also da wäre es zum Beispiel wichtig, wenn so ein kleines Kind am Set wäre, dass man einen Rückzugsort hat, wo man eben sozusagen stillen oder auch abpumpen kann, dass eine konstante Kühlkette für die Muttermilch aufrechterhalten werden kann, egal wo und wann. Es ist natürlich auch wichtig, dass man im Vorfeld die rechtliche Lage kommuniziert und eben guckt, was sind sozusagen also die Rechte der stillenden Personen, auch in Bezug auf die Pausenzeiten und die Stillzeiten, genau, im Hinblick auf das Mutterschutzgesetz. Dann ist es wichtig, dass man auch mit den verschiedenen Departments kommuniziert, also dass man zum Beispiel mit Kostüm und Maske eben schaut, eben, also wenn eine Person stillt, muss man einfach quasi das irgendwie wissen, weil man damit auch eben arbeiten muss. Genau, man muss gucken, ob man ob es eine Wickelsituation benötigt wird. Und es ist natürlich wichtig, dass so die ZL und First ID irgendwie darum Bescheid wissen und sozusagen auch ein bisschen ihre Planung darum herum sozusagen aufbauen können.
Kostüm und Maske meinst du jetzt gerade speziell, wenn es um die Schauspieler oder Schauspielerinnen geht, die stillen müssen?
Genau.
Weil wenn die natürlich zum Beispiel ein opulentes historisches Kostüm tragen, dann muss das irgendwie mit dem Kostümbild abgeklärt sein, damit man weiß, wie kommt man da schnell ran, dass gestillt werden kann.
Ja. Genau, und wir wissen ja auch manchmal, also zumindest bei mir war das auch so, also man muss einfach da auch irgendwie mit ein paar Pads oder irgendwas arbeiten, weil es kann dann einfach passieren, dass es auch ins Kostüm geht oder so.
Was und nachläuft, genau.
Das das ist einfach auch normal und genau, da muss einfach offene Kommunikation ist, glaube ich, ganz gut, genau.
Über dieses Thema bin ich quasi auch zum ganzen Thema, wie kann man familienfreundlich drehen, gekommen, weil ich mal einen historischen Kurzfilm gedreht habe und eine der Hauptdarstellerinnen hat eben gestillt. Da war es eben auch die Frage mit Kostüm und wie macht man das? Und also war ganz klar, sowas wie Korsett oder so geht überhaupt nicht. Und unsere Kostümbildnerin war super pragmatisch und war so, ja, die kriegt so ein Mieder und oben eine Bluse, die kann sie dann einfach aufmachen und dann fällt im Prinzip alles raus und dann kann sie sofort stillen oder abpumpen. Und ich stand daneben und war so, hä, das ist genial. Also, und die Darstellung auch so, ja, das hätte ich privat eigentlich auch ganz gerne so. Und da war auch diese Situation mit, genau, wir haben mitten in einem Moor gedreht und die Hauptdarstellerin hat abgepumpt und dann muss das ja sofort gekühlt werden. Und wir mussten halt im Moor eine stabile Kühlkette für Muttermilch herstellen. Und da war ich kurz
sehr gefordert.
Wir haben wirklich mit einer Thermokiste, also mit so einer Thermobox, haben wir die Muttermilch in das Hotel, wo die Base war, geschuttelt und dort im Kühlschrank getan. Und da war ich auch so, ja, sowas muss man halt auch einfach wissen. Und da ist bei mir so diese Idee gekommen, aber man muss das einfach mal alles so runterschreiben, worauf man achten muss. Weil, also ich habe noch kein Kind, ich habe keine Ahnung, wie es ist, wenn man stillt. Ich wusste einfach nicht, dass Muttermilch nonstop gekühlt sein muss. Und wenn ich mich so in meinem Department umgucke, sehr viele alte Herren vor allem, die wissen das wahrscheinlich auch nicht. Und dann dachte ich mir so, oh, einmal so eine lange Liste mit darauf bitte achten. Das war sozusagen die Geburtsstunde dieser Masterarbeit. Deshalb habe ich mich gerade sehr gefreut, dass du das mit den historischen Kostümen angesprochen hast, weil ja, so bin ich dazu gekommen.
Mit Goldstofffilme, genau, hast du einmal die Baroness, natürlich den Kurzspielfilm, aber auch Haus Kummerfeld ist sicherlich vielen ein Begriff, die Serie gedreht, die eben auch historische Stoffe bedient. Generell habt ihr da eine starke Konzentration drauf bei eurer Produktionsfirma. Maritza, wo habt ihr letztendlich zusammengearbeitet, wo ihr dann auch gesagt habt, jetzt werden wir diese Sachen auch mit anwenden? Ihr habt ja eben auch geschaut, durchaus familienfreundlich zu produzieren. Bei was für einem Dreh habt ihr das gemacht und wie habt ihr es gemacht?
Genau, das war bei meinem ersten Spielfilm, den ich produziert habe. Das war quasi einerseits noch im Studium und es war eine Mischung aus einer Koproduktion mit Karussellfilm, die ich gegründet habe, und mit der Filmuniversität, mit der DFB-Schule auch noch und mit dem ZDF, dem kleinen Fernsehspiel. Und es war so, dass ich tatsächlich sehr, sehr früh, also eigentlich von der ersten Idee für dieses Projekt quasi involviert war, zusammen mit der Autorin an diesem Projekt gearbeitet habe. Dann bin ich schwanger geworden, habe dann mein Kind bekommen, in der Zeit irgendwie auch die Finanzierung auf die Beine gestellt sozusagen und das Ding sozusagen bis hin in die Vorproduktion gewuppt. Und dann war mein Kind 2 Jahre alt circa, als ich dann tatsächlich diesen Film, also als wir die gedreht haben. Und deswegen war es sozusagen von Anfang an einfach ein Thema, mit dem ich mich persönlich permanent natürlich beschäftigt habe. Ich muss auch sagen, ich hatte wirklich eine sehr, sehr große Unterstützung von zu Hause. Also ich glaube, so viel Care-Arbeit, ich habe noch nie einen Mann gesehen, der so viel Care-Arbeit geleistet hat in seinem Leben. Deswegen, da möchte ich ihm wirklich sehr danken. Und das ist auch nicht normal, aber es sollte vielleicht normaler sein. Und dann kam es irgendwie dazu, dass tatsächlich peu à peu alle Hats, die dann dazugekommen sind, und ich glaube, es war schon, ja, ich habe eigentlich schon das auch immer, da immer drauf geachtet, oder mir war das wichtig, das waren dann am Ende alles Eltern. Also wir hatten im Kostümbild, im Szenenbild, die Regie, die Kamera, ich, Ton, wir waren alle quasi Eltern und hatten von einem, ja, 15 Wochen alten Säugling bis zur 15-jährigen Tochter quasi alles in unserem
alles
Team.
Alles dabei, Mensch, ja,
genau.
Jede Stufe.
und da das aber eben gleichzeitig sozusagen ein Abschlussfilm war, hatten wir natürlich ein sehr, sehr begrenztes Budget. Also da konnte man auch noch nicht so viel darüber nachdenken, wie man wirklich quasi Geld investieren kann, Dinge vereinbarer zu machen. Aber es war dann tatsächlich so, dass wir zum Beispiel, das hat sich eigentlich organisch fast so ergeben, weil alle Head of Departments hatten ihre Kita und ihre Schulzeiten. Und es hat sich dann irgendwie so eingepegelt, dass wir unsere Termine, unsere Treffen, unsere Arbeitszeit im Prinzip in diese Kita- und Schulzeit angepasst haben, was auch dazu geführt hat, dass wir eine sehr, sehr lange Vorproduktion hatten. Und irgendwie war das dann möglich für uns. Und da wir alle sozusagen im selben Boot waren, war das auch irgendwie so ein, fand ich, tolles Gefühl, wenn man so, ja, zusammen saß und eigentlich gestärkt irgendwie darin war, und es ging, genau.
Die feige Schönheit heißt der Kinofilm, den ihr da produziert habt, und wir treffen uns jetzt auch gerade am Vormittag, denn mein Kind ist nämlich auch gerade in der Kita noch ganz frisch, und ich merke auch, wie das natürlich ein ganz anderes Arbeiten ist, wenn man konzentriert am Vormittag arbeitet. Und da auch merkt, man ist gar nicht mehr so viel erreichbar. Man muss das jetzt in dieser Zeit zumindest, wo das Kind noch in die Kita geht und erstmal nur wenige Stunden sozusagen aus dem Haus ist, dass man da nochmal anders organisieren muss und natürlich dann auch auf andere Menschen trifft, die viel mehr Zeit am Tag zur Verfügung haben. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt gerade in einer Zeit stecke, wo viel sensibler darauf reagiert wird, wenn ich nur so ein kurzes Zeitfenster habe, das nicht in Frage zu stellen oder das zu übergehen oder so, sondern dass ich da wirklich sehr viel positive Planung auch bekomme oder das Gefühl habe, es funktioniert, aber man muss sehr konzentriert arbeiten. Und schön zu hören, wenn das bei euch so geklappt hat.
Total, aber ich muss da auch tatsächlich mal hinzufügen, und das hat sich auch wirklich aus den Interviews auch nochmal heraus bestätigt, und ich kann das zumindest von mir selber sagen, wirklich seitdem ich ein Kind habe und ich weiß, es gibt dieses Zeitfenster, ich weiß einfach, was zu tun ist. So, ich habe keinen genauen Zeitplan und kann das konzentriert abarbeiten und habe sogar das Gefühl, dass ich sogar vielleicht ein bisschen effektiver bin, als wenn ich vielleicht, sagen wir mal, weiß ich nicht, 10, 15 Stunden am Tag Zeit hätte, dieselbe Arbeit zu erledigen. Also tatsächlich, und das hat auch, genau, das haben auch viele bestätigt in unseren Interviews, und ja, mir geht es so, und ich glaube, vielen Eltern geht es wahrscheinlich so. Das heißt, dieses Klischee oder auch, was man oft sagt, so, ah, sie ist Mutter, oh, sie ist bestimmt total abgelenkt und sie hat keine Zeit und sie kriegt dann nichts hin. Nee. Ich glaube, wir sind sogar vielleicht manchmal ein Stück organisierter und effektiver, weil wir müssen im Prinzip ein kleines Logistikunternehmen halten zu Hause. Also es ist eine permanente Organisation wie eine Dispo-Gestaltung oder Drehplanung, was hier eigentlich wer, wo, wann macht, wie ist das? Und dann, ne, es gibt die ganze Zeit Unplanbarkeiten, wie beim Filmset. Also man hat ein Kind, das ist dann krank, dann wird das krank, dann wird der krank. So, also es ist, dann passiert, fällt was auf der Arbeit aus, dann muss man da einspringen. Also man muss permanent quasi wachsam sein und vorausschauend planen und auch total flexibel auf Unvorhergesehenheiten eingehen. Genau, um das zu managen. Deswegen, ja. Mal so an alle Eltern, die sollen sich nicht verstecken, sondern die haben ganz viele Stärken eigentlich.
Eine internationale Unternehmerin, deren Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, sagt, das kann man werten, wie man möchte, aber irgendwie fand ich es doch ganz spannend, die Aussage, sie schaut nur noch darauf, junge Mütter einzustellen, weil die total effektiv arbeiten, gerade weil sie so wenig Zeit haben und einen Faktor haben, nämlich das Kind, was keine weitere Minute zulässt, wenn irgendwo noch was fertig gemacht werden muss, sondern muss auf den Punkt arbeiten.
Kann ich total unterschreiben.
Jetzt gibt's ja den großen, ich nenn's mal Mythos, um ihn zu entzaubern oder vielleicht zumindest zu bestücken, was stimmt und wo vielleicht Grenzen sind. Familienfreundlich zu produzieren ist teuer. Stimmt das? Wie würdet ihr mit diesem Satz umgehen, wenn jemand euch den so entgegnet? Lotte?
Ganz klares Jein. Also auch hier wieder total davon abhängig, was es für ein Projekt ist, welche dieser Maßnahmen man anwendet. Aber wir haben uns mit diesem Thema auch sehr, sehr viel beschäftigt, weil das eben ein großer Mythos war. Vor ein paar Jahren gab es den gleichen Mythos mit Green Producing, wo alle gesagt haben, oh, es ist viel zu teuer, es geht doch gar nicht. Wo ja aber auch die Message war, wenn man Ressourcen reduziert, reduziert man meist auch die Ausgaben. Das ist jetzt so eins zu eins leider nicht übertragbar auf Familienvereinbarkeit. Aber da konnten wir eben auch mit Leuten sprechen, die zum Beispiel sowas gemacht haben wie ein komplettes Projekt in der Vier-Tage-Woche drehen. Da haben wir auch gefragt, wie sieht es aus mit Kosten und so. Und die haben wirklich gesagt, dass die Mehrkosten auf das ganze Projekt gesehen bei ungefähr 1,3% der Nettofertigungskosten lagen. Dafür, dass man sagt, man dreht nur 4 statt 5 Tage die Woche. Das waren jetzt leider keine Reiseproduktionen. Dafür gibt es einfach noch zu wenig Projekte, um da irgendwie zu sagen, das ist so ein Richtwert. 1,3% ist gar nicht so viel, wie man eigentlich denkt. Und zum Beispiel ein anderes Beispiel fürs Jobsharing, da habe ich mich mal hingesetzt mit so einem Gehaltsrechner und Stundenzetteln und habe ausgerechnet, wie ist es, ich habe es, glaube ich, am Beispiel von einer Maskenbildnerin oder Maskenbildner gemacht, wenn man eine Person 60 Stunden die Woche arbeiten lässt, was ja in diesem Department sehr regelmäßig vorkommt. Und wenn man da sozusagen human sagt, es gibt dann 2 Überstunden pro Tag oder man nimmt 2 Personen, die 30 Stunden die Woche arbeiten. Und tatsächlich ist das billiger, als jetzt einer Person diese Überstunden zu bezahlen. Es ist nicht viel Unterschied. Ich glaube, es waren so 80 Euro die Woche. Aber wenn man das jetzt mal auf 10 Wochen Dreh rechnet, sind es auch wieder 800. Also genau, es ist nicht viel, aber es ist auf jeden Fall nicht teurer. Und es ist natürlich viel, viel angenehmer für die betroffenen Personen, nicht 60 Stunden zu arbeiten. Und genau, wenn man jetzt davon ausgeht, es gibt vielleicht auch mal einen 14-Stunden-Tag, dann hat man natürlich noch viel mehr Zuschläge. Und da würde es dann noch mal teurer werden, sodass eben diese Differenz größer würde. Da konnten wir auch so ein paar Sachen widerlegen. Natürlich sind so Sachen wie, ich habe eine durchgehende Kinderbetreuung am Set. Sowas kostet natürlich Geld, weil man eine zusätzliche Person einstellen muss. Je nachdem, wie viele Kinder es sind, welche Altersunterschiede die haben, kann man aber vielleicht auch sagen, jemand bringt eben das andere Elternteil mit ans Set und man übernimmt für die Person einfach Kost und Logis und dafür passt die auf die Kinder auf. So, dann hat man das Ganze auch wieder sehr kostengünstig gemacht. Also ja, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten und ja, wir beide haben ja auch bei Low-Budget-Produktionen das hingekriegt und hatten da eigentlich kein zusätzliches Budget, wo man sagt, so ja, da können wir noch irgendwie einen extra Trailer für die Kinder oder so machen und trotzdem hat es ziemlich gut geklappt. Deshalb, ja, plädieren wir sehr dafür, die Kosten nicht als Excuse zu nehmen, zu sagen, nee, das können wir uns leider nicht leisten, weil das meiste ist wirklich sehr wenig Geld oder zum Teil eben wirklich billiger.
Und das Ding ist auch zum Beispiel, dass sowas wie eine 4-Tage-Woche bei einer Reiseproduktion oft gar nicht so die Lösung wäre, sondern im Gegenteil, die Eltern wollen ja dann auch irgendwann mal nach Hause und nicht noch 3 Wochen länger unterwegs sein oder immer dazwischen wieder nach Hause. Deswegen, man muss echt, also das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was wir gelernt haben oder was auch so die Essenz ist, dass Kommunikation ist das A und O und den Bedarf einfach abfragen und einfach eine Transparenz haben und eine Offenheit signalisieren, dass man offen für solche Maßnahmen ist. Weil ich glaube, das größte Problem auch ist sozusagen, dass sich Menschen einfach nicht trauen, anzusprechen. Irgendwie gibt es sowas wie Jobsharing, würdet ihr das machen? Also da ist einfach diese große Angst, dass man sofort irgendwie als Risiko oder Problem oder anstrengend eingestuft wird und dann sich vielleicht für eine andere Person entscheidet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Verantwortung, die wir als ProduzentInnen übernehmen können, sozusagen einfach dieses Signal zu senden, hey, wir haben auch Lust auf so eine Veränderung und wir haben auch Lust, diese diese Branche ein wenig umzustrukturieren und lass uns das doch gemeinsam machen, weil oft ist es auch so, man fragt ja den Bedarf ab, es ist ja nicht immer so, dass man permanent Kinder hat oder dass alle alles wollen, sondern es ist einfach immer ein individuelles Abstecken und deswegen heißt es, bedeutet das auch nicht immer gleich, dass die Kosten explodieren und sowas wie eine Kinderbetreuung ist es ja auch so, dass, das kann man in der FFA-Regelung nachsehen, die kann man ja im branchenüblichen Umfang kalkulieren, das wussten auch viele nicht, mit denen wir beispielsweise
es gibt Interviews Gelder, die dafür abgerufen werden, nicht noch genau, nicht überall, also, aber viele regionale Förderer und eben die FFA bietet das an.
Ja. Genau, also du kannst es kalkulieren. Das ist jetzt nicht ein Extratopf, das muss man schon dazu sagen. Also das wird einfach quasi anerkannt in der Kalkulation und in der Finanzierung. Und die meisten Regionalförderer, die beziehen sich ja auch wiederum auf die FFA-Richtlinie. Genau, aber das ist an sich schon mal möglich. Also es gibt jetzt auch keinen Excuse, sowas kann man nicht kalkulieren, das wird nicht anerkannt. Und auch wie wir, also auch was sozusagen erstmal die Rückmeldung aus den Interviews waren, mit den ExpertInnen zum Beispiel, was Streamer oder Sender anbelangt. Also eine Offenheit ist da. Und was natürlich so das langfristige Ziel ist oder das Goal sein sollte, woran wir auch dran sind, ist, dass man extra Töpfe dafür schafft. Also analog zum Green Producing oder zum Green Consulting, zu diesen Maßnahmen, dass man etwas schafft, wo man auch diese Strukturen finanziert oder gefördert bekommen kann, langfristig. Wir wissen, es ist zwar ein langer Weg dorthin, aber das ist auch so ein bisschen unser Wunsch oder unser Ziel.
Es muss immer die Ersten geben, die das Ganze antreiben und man muss erstmal Gleichgesinnte finden, um etwas, was noch nicht zum Alltag gehört oder gang und gäbe ist in einer Produktion, genau dazu zu führen, nämlich dass es total verständlich und total alltäglich ist, dass es abgefragt wird, welche Art der Unterstützung brauchst du, damit du mit uns arbeiten kannst, gerade wenn es um Care-Arbeit geht, um familienfreundliches Drehen. Und für die draußen, die jetzt vielleicht gehört haben, ja, ich kann aber nicht einfach meinen Partner oder meine Partnerin mit ans Set nehmen, weil dann kann die ja nicht arbeiten. Vielleicht auch nochmal so das, was ihr stark gemacht habt, zu gucken, welche Methode macht Sinn, in welcher Kombination, bei welchem Dreh. Mhm. Und gleichzeitig, das ist jetzt natürlich meine subjektive Meinung, dass man wahrscheinlich auch einen Zeitraum hat, der, korrigier mich Maritza, ob du es anders siehst, aber die erste Zeit der 2 bis 5 Jahre, also wo man wirklich noch ein Kleinkind hat, bis es dann kurz vor Schulbeginn startet, ich glaube, da ist diese intensive Arbeit und Betreuung wirklich nötig, dass da auch eben gerade so eine Branche, wie es die Filmbranche eben ist, so projektbezogen arbeitet, dass da sowas möglich gemacht wird. Aber es ist sozusagen dieser Zeitraum und nicht für immer. Mhm. Und darüber hinaus dann hoffentlich auch eine Entwicklung, die zum einen von der Branche kommt und zum anderen, glaube ich, auch ein Mindset, was sich verändert von Seiten der Paare, die Kinder großziehen, da tatsächlich auch mehr in die Care-Arbeit zu gehen, gerade als Vater, das auch mehr aufzunehmen.
Ja, absolut.
Siehst du es auch so, Maritza? Hast du die Erfahrung auch gemacht?
Genau, also ich glaube wirklich, genau diese Zeit vor der Kita und sicherlich auch vor der Schule, das ist quasi die intensivste. Also da ist ja auch die Bindung oder der Aufbau der Bindung besonders wichtig, auch insbesondere für Männer, möchte ich mal plädieren. Also da gibt's ja auch oft Excuses, aber nur du kannst ja stillen und nur du hast die Bindung. Nein, die baut man sich auf und erarbeitet man sich und es ist egal, was für ein Geschlecht man hat. Genau, deswegen.
Das sogenannte Kuschelhormon ist bei beiden feststellbar, wenn sie genug kuscheln.
Ja, absolut. Mit dem Kind. Genau, und ich meine, da ist es natürlich am dringlichsten, würde ich mal sagen, eben gebraucht, dass man sich da um verschiedene Maßnahmen kümmert. Und es ist ja auch nicht so, dass jedes Elternteil vielleicht sein Kind am Set haben möchte. Also das kann ich auch verstehen, wenn man sagt, ich möchte gerne Arbeit und Privat trennen. Aber ja, es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten. Oder zum Beispiel bei einer Reiseproduktion, wo man sagt so, hey, wir buchen dir einfach ein größeres Hotelzimmer oder eben eine Ferienwohnung, wo einfach noch ein Kinderbett da sein kann. Und vielleicht ist der Partner in der Situation, dass er Homeoffice machen kann und dann können alle da mitgehen und es sind auch nicht so viele Mehrkosten. So. Also ne, auch das würde ja wieder unter Kinderbetreuungskosten fallen. Auch das wäre ja dann, wie gesagt, wieder abrechenbar. Also es gibt da wirklich so viele Möglichkeiten, wie man ja entgegenkommen kann und Möglichkeiten finden kann. Und klar, sobald das Kind dann in das Kita-Zeitalter kommt oder dann in das Schulzeitalter, dann geht es mehr um so eine Nachmittags- und Homeschooling-Betreuung oder wo man sagt so, hey, könnte das Kind vielleicht mit ans Set kommen, wenn irgendwie die Arbeitssicherheit oder das Umfeld einfach so ist, dass es gegeben ist, dass man für ein paar Stunden einfach die Kinder dort die Hausaufgaben machen können, weiß ich nicht, beim Catering, im Trailer, so, da passiert nichts. Das ist alles, sind alles Möglichkeiten, mit denen man, ja, über die man sprechen kann. Genau.
Eine Haltung ist wichtig, die wir bei der Produktion brauchen und natürlich auch von denen, die in die Produktion reinkommen, das auch proaktiv zu erfragen, mutig zu sein, obwohl das natürlich immer leichter gesagt ist als getan. Denn wir haben eine sehr, sehr starke Always-on-Mentalität in der Branche. Immer verfügbar sein, immer alles möglich machen, Überstunden, kein Problem. Wir machen das ja gerne, weil Film ist unsere Leidenschaft. Damit habt ihr natürlich mit dem Leitfaden eine Möglichkeit gesetzt, dass es auch anders geht und ein Umdenken in der Branche stattfindet. Was würdet ihr sagen, können Filmproduktionen ganz kurzfristig ändern, um familienfreundlicher zu werden? Ist der Leitfaden, den ihr rausgibt, wirklich etwas, wo man sagen kann, das nehme ich in die nächste Produktion mit rein? Braucht es mehr Vorlaufzeit? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, Lotte?
Also wir möchten auf jeden Fall jede Produktion ermutigen, sich den Leitfaden einmal durchzulesen. Und an der Stelle würde ich auch nochmal sagen, er ist wirklich kurz und knackig gehalten, weil uns war bewusst, die Zielgruppe dieses Leitfadens sind gestresste ProduzentInnen, die sich eigentlich gar nicht mit dem Thema beschäftigen wollen. Deshalb sind es 20 Seiten Stichpunkte. Also es ist wirklich, man braucht nicht lange dafür, aber dann hat man ganz, ganz viele Denkanstöße und kann eben gucken, welches dieser Modelle macht bei meinem Projekt Sinn. Und ja, wir können jeden ermutigen, einfach mit dem Team zu sprechen, was brauchen die Leute und was hilft und ja, was ist umsetzbar, auch genau in der Zeit, in dem Budget, das man hat. Es gibt leider kein Schema F, aber manchmal sind es auch Kleinigkeiten, die irgendwie einen Unterschied machen, die auch irgendwie gar nichts kosten. Mein Lieblingsbeispiel ist da die Awareness-Box oder der Kummerkasten. Hatte ich auch bei meinem letzten Projekt. Das ist einfach, ja, ein Karton mit einem Schlitz oben drin und ein paar Zettel, die man daneben legt. Und sagt, hey, wenn euch irgendwas bedrückt, tut ihr euren Zettel rein, schreibt euren Namen drauf oder nicht, ganz wie ihr wollt. Und wir gucken am Tag, ob da was drin ist, ob wir was tun können. Das hatte ich jetzt beim letzten Projekt am Set. Es war ein einziger Zettel drin, auf dem Liebe stand. Aber alle haben sich gefreut. Und ich habe gemerkt, auch dadurch ist diese Barriere, was anzusprechen, wurde einfach so heruntergesenkt. Und die Leute kamen dann noch mal schneller ins Produktionsbüro und waren so, ah, ich wollte mal das sagen oder das. Und diese Kiste war eigentlich nur so ein Katalysator und hat wirklich 0 Cent gekostet. Und allein mit solchen Gesten kann man eben schon sehr einfach rüberbringen, welche Stimmung man am Set haben möchte. Und dass man eben nicht die Produktion, die ganz weit oben im Büro irgendwo sitzt, ist, sondern dass man nah dran an den Leuten ist und dass man ja auch für die Leute da ist. Und ich glaube, dieses Mindset ist eigentlich die Grundlage, um eben ja Dreharbeiten familienfreundlicher und einfach menschenfreundlicher zu gestalten. Genau.
Genau, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was wir eigentlich auch natürlich transportieren möchten. Also wir haben jetzt uns mit dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Film beschäftigt und da ging es viel um Care-Arbeit, wobei man auch sagen muss, ne, Care-Arbeit bedeutet eben nicht nur auf Kinder zu pflegen oder diese großzuziehen, sondern es kann auch ein älteres Familienmitglied sein oder genau, es kann ja ganz vielfältig sein, aber im Grunde geht es um die Vereinbarkeit von Leben und Beruf und ich glaube, die betrifft uns alle und die jüngere Generation und das finden wir super, die ist da ja auch total hinterher, also wir auch, wir wollen einfach uns nicht mehr zu Tode arbeiten, um eventuell irgendwie ja, Erfolg mit einem Film zu haben oder einen Film fertigzustellen, weil das steht einfach nicht in einem Verhältnis, sondern wir wollen im Endeffekt ja auch ein Leben haben und deswegen ist dieses Tool, bietet ja eben nicht nur Eltern die Möglichkeit, sondern es soll eigentlich ein Tool sein für die gesamte Branche, weil das ist ja dieses symptomatische Problem dieser Branche. Das haben wir Eltern nochmal besonders, das ist nochmal so der Peak, aber im Prinzip betrifft es alle, dass einfach diese Vereinbarkeit nicht gegeben ist und wir ja auch eben, wie wir wissen, mit einer Abwanderung von Filmkräften oder Filmschaffenden zu kämpfen haben und dem müssen wir entgegenwirken, indem wir einfach wieder attraktiv werden und genau mit solchen kleinen Maßnahmen wie eine Awareness-Box oder dass man, weiß ich nicht, beim Warm-up zum Beispiel einfach einen kleinen Awareness-Kurs anbietet oder dass man, genau, dass man im Vorfeld einfach zum Beispiel wie ein Code of Conduct von der Produktion aus an das Team formuliert, einfach diese Offenheit zu signalisieren und das auch permanent immer zu wiederholen, weil das ist auch wichtig. Also beispielsweise bei der Feigen Schönheit, wir haben dann wirklich wöchentlich auch nochmal einen Reminder geschickt, so hey, meldet euch auch wirklich und es gibt die Awareness-Box, es gibt diese Hotline, die ist quasi nicht am Set sozusagen, also da könnt ihr quasi und dass eine Person was damit zu tun hat. Oder dann haben wir eben noch die Person, die am Set ist, wirklich fragt, sprecht die an und sprecht die Dinge früher an, weil dann oft lassen sich die Probleme in Anführungsstrichen manchmal auch, ne, viel schneller lösen, als wenn es sich dann einfach aufbauscht und dann am Ende nach Drehschluss irgendwie erst gesagt wird. Ich glaube, das ist so ganz grundsätzlich. Man kann die Dinge, auch wenn sie noch ganz klein sind, einfach direkt ansprechen. Ist das auch alles viel weniger dramatisch und ressourcenschonender für alle, würde ich mal sagen.
Vereinbarkeit von Leben und Beruf, in die Kommunikation gehen, gleichzeitig von Produktionsseite auch diese Kommunikationsräume schaffen über die Box oder eben tatsächlich über Check-ins oder Check-outs oder wie du sagst, einen wöchentlichen Reminder, das finde ich auch toll, das habe ich auch noch nicht gehört, dass man da auch nochmal erinnert wird und damit auch merkt, man meint es ernst. Also, dass man nicht nur am Anfang gibt es dieses Geplänkel von, ne, und wenn was ist, wir sind alle ansprechbar für, sondern nee, es gibt diese Person, es gibt diesen Kanal, jede Woche nochmal erinnern, wenn was ist, hier könnt ihr was einwerfen, total wichtig. Oder, was ich auch schon von Produktionen mitbekommen habe, eine Umfrage im Vorfeld, was wird gebraucht? Mhm. Ne? Nicht nur die Essensabfrage, Veggie oder vegan oder wann darf es auch mal Fleisch geben, sondern auch die Frage, was brauchst du, damit du mit uns arbeiten kannst? Gerade zu dem Stichpunkt Kinderbetreuung, was können wir dir da entgegenbringen? Also solche Abfragen auch mit hineinnehmen in die Planung vor Dreh. Gab es eigentlich von eurer Seite her Vorreiter, an denen ihr euch orientiert habt, entweder international oder auch national? Wen gibt es, wo man auch nochmal hinschauen kann, wenn es ums familienfreundliche Produzieren geht? Was gibt es für Initiativen oder auch Produktionen, die ihr kennengelernt habt, wo ihr gesagt habt, wow, also so müsste das eigentlich immer sein?
Ja, also es gibt quasi, das war so ein bisschen auch quasi dieser theoretische Teil oder dieser Forschungsteil aus der UK, eine Initiative, die nennt sich Raising Films. Und die hat sich schon seit über 10 Jahren, setzt sie sich ein oder macht sich stark dafür, quasi für Eltern in der Filmbranche einfach bessere Bedingungen zu schaffen. Und warum UK? Also weil da einfach nochmal das Arbeits- und das soziale Auffangbecken einfach nochmal ein ganz anderes ist, als wir sie in Deutschland haben. Also da gibt es sowas wie Elterngeld, Mutter, so diese ganzen Dinge nicht. Das heißt, da war einfach nochmal schon viel früher eine größere Dringlichkeit da. Die gibt es mittlerweile auch in Australien und in anderen Ländern. Und die führen eben Studien durch und haben auch schon mal Checklisten erstellt, quasi für ProduzentInnen oder für Filmschaffende, für Institutionen und so weiter. Und dann gibt es noch die Film Fatal in Österreich. Die haben sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Und als wir quasi mitten in der Masterarbeit waren, wurde auch die von ProQuote Film die Seite Familienfreundliches Drehen gelauncht. Die haben sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Genau, aber eben aus einer vielleicht nochmal anderen Perspektive, weil für uns war es einfach immer wichtig, dass wir wirklich etwas schaffen, was für ProduzentInnen ist. Also was quasi auch die Menschen, die die Verantwortung übernehmen können, adressiert.
Wir setzen die jeweiligen Initiativen auch nochmal in die Shownotes und natürlich auch den Leitfaden, über den wir gesprochen haben. Es gibt auch noch die Bühnenmütter, die natürlich in erster Linie eine Initiative für den Theaterbereich sind, aber da gibt es natürlich auch spannende Sachen, die man sich abschauen kann. Und gerade gesagt ist schon ProQuote, genau, da gibt es so eine Art Familienvereinbarkeitslotse, zu dem man sich ausbilden lassen kann, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, das hatte ich gestern tatsächlich auch nochmal gelesen. Ich glaube, das haben sie, das kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, das haben sie mit initiiert, sozusagen mit dem Launch der Webseite. Und ich meine, dass da auch mal ein Angebot war. Ich glaube, man muss denen einfach schreiben. Also das ist, finde ich, tatsächlich auch eine tolle Sache, weil sozusagen diese Barrieren erstmal abzubauen, eben im Kopf vor allem, was man eigentlich alles auch schon tun kann, wenn man aware ist über gewisse Themen, über die man vielleicht einfach sich sonst nicht beschäftigt hat.
Das war jetzt alles branchenintern. Seid ihr auch über Beispiele gestolpert, wo ihr sagt, Mensch, also wir als Filmbranche, wenn es um Thema wie familienfreundliches Produzieren geht, aber auch Green Producing, also es gibt, man kann ja in alle Bereiche gucken, wir müssen eigentlich auch mal uns mit anderen Branchen vernetzen. Ist da der Bedarf da? Würdet ihr sagen, das ist sinnvoll?
Wir haben auf jeden Fall auch in den Interviews, die wir geführt haben, viele Beispiele aus anderen Branchen gehört, wie man es machen kann, die wir zum Teil auch super spannend fanden. Da hat zum Beispiel jemand von einem Bekannten aus dem Medizinbereich berichtet, wo eben dann eine Klinik eine interne Kita hat und die finanziert sich quasi einfach anteilig am Gehalt der Eltern. Also da sind dann wirklich von der obersten Chirurgin bis zur Putzkraft hat jeder sein Kind in derselben Kita und gibt halt einfach den gleichen Prozentsatz seines Gehalts da ab. Und damit finanziert sich das. Mhm. Also dass man nicht sagt, es gibt einen festen Satz, der eben dann ja bei den unteren Positionen sehr wehtun würde, bei den oberen überhaupt nicht stört, sondern dass man das so daran orientiert, was wir einen sehr, sehr guten Ansatz fanden und sehr fair, was wir auch mal so irgendwie als Denkanstoß mitgenommen haben, ob man sowas auch eben in der Filmbranche machen kann, weil da ja auch, also einfach, wenn man sich die Tariftabelle anguckt, die Wochengagen extrem variieren. Und wenn man da jetzt sagt, jeder zahlt das Gleiche, ist das eigentlich fair? Das war so ein sehr spannendes Beispiel, was wir gefunden haben. Was wir zum Beispiel auch noch gefunden haben, was auch ja branchenübergreifend ist, was es zum Beispiel hier in Berlin gibt, sind mobile Kitas, die vom Jugendamt finanziert oder gestellt werden für Eltern mit besonderen Arbeitszeiten, wie sie es selber nennen, wo man sich eben melden kann und sagen kann, hey, meine Kita geht bis 15, 16 Uhr, ich muss aber bis 19 Uhr arbeiten oder ich fange erst um 14 Uhr an zu arbeiten. Könnt ihr diese Lücke übernehmen? Also auch da gibt es eben ganz viele Möglichkeiten, die, glaube ich, auch viele Leute einfach gar nicht auf dem Schirm haben oder die nicht so bekannt sind, die eben ganz unabhängig davon, was man für einen Beruf hat, anwendbar sind. Und da recherchieren wir auf jeden Fall auch noch weiter, was es da noch mehr gibt.
Super spannend. Also ich habe auch das Gefühl, es würde viel mehr bringen, wenn man öfter mal verschiedene Branchen miteinander verknüpft und sich dort von dem einen oder anderen bedient, weil klar kann man nicht eins zu eins übertragen, aber ich denke, es gibt doch viele Facetten, die man bei sich anwenden kann, natürlich modelliert, aber dann eben auch einfach ein Augenöffner sind für die Branche und dann eben auch das möglich machen können, was ihr unterstützt. Wenn ihr jetzt so in die Zukunft schaut, in die Filmbranche in 5 oder 10 Jahren, wir stellen uns natürlich vor, der Leitfaden, der wird fleißig geteilt, genutzt, gelesen. Wo seht ihr die Branche in 5 oder 10 Jahren?
Also vielleicht zuerst zum Leitfaden. Wir sind dabei, den auch weiterzuentwickeln. Wir durften den ja veröffentlichen zusammen mit PROG, Producers of Germany, bis vor kurzem der ProduzentInnenverband, der sich gerade umbenannt hat. Und dort gibt es jetzt eben auch eine Arbeitsgruppe zu familienfreundlichen Produzieren. Und da ist es eben das Ziel, zum einen diesen Leitfaden weiterzuentwickeln, damit eben auch ein bisschen in die Politik zu gehen, gucken, kann man sowas wie zusätzliche Töpfe schaffen? Kann man große Studien durchführen? Also das, was wir eben im Rahmen der Masterarbeit gemacht haben, doch eben halt im Rahmen einer Masterarbeit auch geblieben ist und dass man da auf jeden Fall viel, viel mehr noch machen kann. Und da ist auch das Ziel, eine Art, aus diesem Leitfaden eine Toolbox zu machen, die das eben etwas leichter anwendbar macht, dass man eben gucken kann, was kann ich bei einer Reiseproduktion machen, was kann ich bei einer Standortproduktion machen, dass man das so nochmal weiter aufbereitet. Also da geht es auf jeden Fall weiter. Da würden wir auch gerne Leute motivieren, Teil dieser Arbeitsgruppe zu werden, weil da auf jeden Fall viele Perspektiven gebraucht sind. Und da werden wir irgendwann auch nochmal eine große departmentübergreifende Umfrage starten wollen mit Erfahrungen, mit Bedürfnissen und hoffen eben, dass das in die ganze Branche getragen wird und dann es ein bisschen vereinbarer macht.
Ja, also ich glaube, das ist so. Und was ich glaube, wirklich toll wäre oder das würde ich mir wünschen für eine Branche in 5 oder 10 Jahren ist, dass wir einfach in unserem Bewusstsein verankert haben, dass es ein Familienleben gibt, welches genauso valide ist wie ein Berufsleben, dass der Beruf nicht immer über allem steht, was gerade oftmals beim Film leider der Fall war und auch noch ist, weil wir einfach, also in Deutschland ist es oft so, oder das ist mir aufgefallen, vielleicht ist es auch eine kulturelle Frage, werden Kinder oft so an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Also irgendwie so Leben ist die Arbeit und dann ist das Private ist irgendwie so was Verstecktes, was man am besten auch nicht teilt oder irgendwie was nicht gelebt wird, auch in der Öffentlichkeit. Wenn man irgendwie zum Beispiel nach Italien schaut, Bella Italia, so da sind Kinder einfach Teil des Lebens und auch Teil der Arbeit, viel mehr als es bei uns ist. Und ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall inspirieren lassen und uns ein bisschen abgucken, dass wir diese, ja, dass vielleicht nicht immer alles nur so klinisch voneinander trennen müssen, weil es, glaube ich, auch, ja, positive Sachen hat. Also Kinder am Set können ja auch Stimmungsheber sein und gleichzeitig auch Regulatoren, was auch super interessant ist. Genau, und was ich natürlich besonders wichtig fände, wäre, wenn wir quasi über diese Toolboxen, über diese Maßnahmen und Umsetzungen, quasi, da ziehen wir vor allem auch die Produzentinnen in ihre Verantwortung, dass wir ja eben auch die dahin kommen, dass wir auch die Institutionen und die Förderer in die Verantwortung nehmen, auch die Sender und die Streamer, dass es da quasi ein Umdenken gibt im Sinne von, dass man gewisse Dinge, die eben auch kosten, wenn man sie denn so einplant, auch finanziert werden können. Ich glaube, das wäre so der ganz, ganz langfristige Wunsch, dass sich sozusagen auch auf politischer Ebene quasi etwas ändert, weil genau, es gibt halt die verschiedenen Säulen, man kann irgendwie aus dem Privaten heraus was ändern, die Arbeitgeberebene, aber es gibt eben auch noch die institutionelle Ebene und genau.
Da braucht es auch Veränderung.
Auch, genau.
Also weg von dem Gedanken oder der Haltung, dass das Private in der Zeit, wo es privat ist, wegorganisiert wird. Also dass man da eigentlich permanent dabei ist, alles unter Dach und Fach zu bekommen, damit Arbeit überhaupt möglich ist, hin zu einem ja viel mehr vereinbaren Gedanken, wo wir alle auch ein Stück weit die Verantwortung haben, dass Familie möglich ist. Ja. Wie würde, ich gehe nochmal auf die Frage hin, 5 oder 10 Jahre, wie sieht da die Branche aus, vielleicht anders formuliert, wie würde ein perfekter Set-Tag aussehen, wenn Vereinbarkeit von Familie und Film sich wunderbar einspielt? Ihr dürft euch gerne gegenseitig ergänzen. Wie startet dieser Tag?
Das ist so lustig, es kommt mir gerade ein bisschen wie Sims vor, aber tatsächlich, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen nachdenken. Ich glaube, es gibt also tatsächlich, dass man einfach Kinder hört. Das ist, glaube ich, was total schon mindblowing wäre. Und natürlich wissen wir, dass in dem Moment, wo man akut oder in dem Moment, wo die Kamera an ist und man dreht, Ton ist an, ist natürlich quasi der Film erzählt werden soll und man ja Umgebungsgeräusche eben nicht hat, aber dass man einfach Kinder im Bild sieht oder ne, also in unserem Umfeld sozusagen sieht, dass man Eltern sieht, dass man eine schwangere Person sieht und dass es nicht mit Blicken komisch gewürdigt ist, sondern dass es einfach eine neue Selbstverständlichkeit hat, die wir vielleicht heute noch nicht haben irgendwie und dass das auch dass es auch männliche Personen gibt, die Care-Arbeit leisten, dass es einfach ein bisschen aufgebrochene Strukturen gibt. Das wäre jetzt so, was mir gerade einfällt.
Möchtest du was ergänzen, Lotte? Hast du auch noch ein Bild, Puzzleteil, was du hinzufügen willst?
Also würde ich mich auf jeden Fall allem anschließen, was Maritza gesagt hat. Und ja, wirklich dieses Abbauen von Barrieren und auch von einer Angst, die ja ganz oft in unserer Branche herrscht, mit diesem so, oh, wenn ich jetzt bei dem Projekt einen Fehltritt mache, dann werde ich nie wieder von dieser Produktionsfirma oder dieser Produktionsleitung angefragt, dass das einfach ganz extrem abgebaut wird und dass es einfach menschlicher wird und viel mehr Zwischenmenschliches zugelassen wird, Zeit hat und dass dieses, ich drücke mein Privatleben weg für die 8 Wochen Dreh, die ich jetzt mache und danach gucke ich mal, was davon übrig geblieben ist, dass das einfach
den Scherbenhaufen aufsammeln.
Genau. Ja. Den Scherbenhaufen der 8 Wochen Abwesenheit wieder zusammenbasteln. Ja, dass das einfach nicht mehr Teil unseres Arbeitsalltags ist.
Dankeschön. Vielen Dank für den Einblick in eure Arbeit. Ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Ich wünsche euch, dass dieser Leitfaden viel in die Hände der Produzierenden, aber auch eben der Auftragnehmerinnen, der Crew in die Hände kommt und die mutig genug sind, das zu erfragen und gleichzeitig die Produzentinnen auf der anderen Seite mutig genug sind, das in die Hand zu nehmen und umzusetzen und auch groß zu machen, dass sie das machen, dass das auch einfach ein Qualitätsmerkmal einer Produktion ist, auch mit Hinsicht auf den Fachkräftemangel, auch mit Hinsicht auf die Newcomer, die in die Filmszene kommen und eben auch nicht mehr so arbeiten wollen, wie es bisher war. Also dass es ja auch eine gute Vereinbarkeit gibt der Haltung und Werte von den jungen Filmschaffen, die reinkommen, vielleicht noch nicht den Gedanken an Familie haben oder der noch kommt, und eben denen, die jetzt schon mit drinne sind und nach natürlich eine Familie aufbauen und diesen Job weiterhin machen wollen. Vielen Dank für eure Zeit.
Danke dir.
Danke dir auch für die Einladung und die Plattform.
Sehr gern. Und wenn ihr draußen mehr wissen wollt, findet ihr alle nötigen Informationen in den Shownotes. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht sagt ihr, das ist genau das Richtige, das brauche ich, um jetzt die nächste Produktion anzukurbeln. Oder eben diese Ideen haben mir eigentlich gefehlt. Ich habe schon mal im Ansatz was davon gehört, aber jetzt habe ich es hier nochmal schwarz auf weiß vor mir und werde das angehen. Ich wünsche euch ganz viel Inspiration und Durchsetzungskraft und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder hören. Bis dahin, macht's gut. Ciao.